böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer besonderen Bonusfolge von Böses Blut. Normalerweise dreht sich hier ja alles um historische Kriminalfälle, aber heute wollen wir ein bisschen hinter die Kulissen des Podcasts schauen und vor allem Fragen beantworten, die ihr da draußen uns geschickt habt. Möglicherweise wundert ihr euch gerade, wer da eigentlich zu euch spricht, weil das Moderieren ja normalerweise Jans Aufgabe ist. Also Jan Wiechert meine ich, um das kurz aufzuklären, die Jan-Thematik wird heute ein bisschen spannend. Ich darf mich aber ganz kurz vorstellen, ich bin Alea Müller und bei Böses Blut als Sprecherin dabei. Da hört ihr mich seit neuestem auch in den Fallzusammenfassungen am Anfang und dann wieder ganz am Ende mit der Vorschau. Und irgendwie waren die beiden Jans hier der Meinung, dass ich die richtige Frau bin, um diese Bonusfolge zu moderieren. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und vor mir sitzen Jan und Jan. Das sind einmal Jan Schellenberger hier direkt neben mir, der bei Böses Blut für den guten Klang und die Aufnahme und die Tontechnik verantwortlich ist. Hallo.
So ist es. Moin.
So, und auf der anderen Seite, mir gegenüber, haben wir natürlich den Mann, den ihr sonst immer hört, Jan Wiechert, der hier für euch für diesen Podcast recherchiert, schreibt und natürlich euch als der Host bekannt ist.
Hallo zusammen.
Damit ist der innere Kreis des Teams aber noch nicht ganz komplett, denn eigentlich müsste hier natürlich noch Katharina Merz sitzen, die das Projekt im Bereich IT und Social Media unterstützt. Aber Katha muss sich heute mit guten Gründen entschuldigen.
Aber unsere Grüße gehen natürlich raus, Katha.
Absolut.
So ist es.
Von mir natürlich auch. Vielleicht zum Einstieg eine kleine persönliche Erinnerung. In meiner Sprache würde man sagen, ein kleines Throwback, das ich mit diesem Podcast hier verbinde. Nämlich die Release-Party zur allerersten Folge müsste meines Wissens letztes Jahr im Oktober gewesen sein. Ich weiß noch, als ich hier reinkam, es war rotes Licht überall. Es gab sehr leckeres Essen. Ich erinnere mich noch an so eine schicke Böses Blut-Torte.
Ich erinnere mich noch an ein Wahnsinnsgeschenk deinerseits.
Ja, ja. Ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich außer Acht gelassen. An was ich mich noch erinnere, sehr viel True-Crime-Deko. Es war sehr spannend, so ein bisschen durch die Wohnung zu gehen und zu schauen, ja, wo sind Indizien versteckt.
War so ein bisschen so eine kleine Halloween-Party fast.
Ja, genau. Also es war ja auch ganz günstig, dass es im Oktober war. Da konnte man relativ viel von dem Zeug einfach so kaufen. Ja.
Und neben Essen und Deko gab es natürlich auch ganz, ganz tolle und spannende Gäste. Es waren nämlich so ziemlich alle Sprecherinnen und Sprecher der ersten Folge und noch ein paar andere Leute da, die das Projekt bisher oder auch immer noch unterstützen und unterstützt haben. Also für mich, es war auf jeden Fall ein wundervoller Abend. Beste Stimmung. Und irgendwann hat Karin ein Keyboard auf ein Bügelbrett gestellt und den Kriminaltango gespielt. Ein sehr, sehr prägendes Erlebnis.
Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, das Ganze war exakt heute vor einem halben Jahr. Denn am 16. Oktober haben wir den Release zur ersten Folge gehabt, auch die Release-Party gefeiert. Heute, also wenn jetzt dieser Bonus ausgestrahlt wird zumindest, ist der 16. April. Damit haben wir die ersten 6 Monate von Böses Blut hinter uns gebracht.
Tatsache, ja. Ein halber Geburtstag, ja.
Ja, ist so.
Ich würde ja eigentlich sagen, damit schließt sich ein Kreis, aber der schließt sich auf jeden Fall nicht. Böses Blut hat nämlich noch ganz, ganz, ganz viel vor sich. Aber das ist ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt für diesen kleinen Rückblick, den wir hier heute machen. Gleich am Anfang, meine allererste Frage, wenn wir noch bei dieser Party hängen. Was ist von der Feierlaune übrig geblieben und wie lief das erste halbe Jahr?
Ja, also ich würde sagen, wir haben seither natürlich deutlich mehr gearbeitet als gefeiert, aber auf der anderen Seite, diese Arbeit hat sich auch durchaus gelohnt. Wir haben gesagt, wir möchten heute jetzt nicht irgendwelche Hörerstatistiken oder sowas ausbreiten, ist auch gar nicht nötig, aber ja, wir sehen durchaus, es kommt an, wir erreichen Leute, wir erreichen auch immer mehr Leute, es ist ein schöner Erfolg. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass diese Arbeit Leute findet, die es offensichtlich gut finden und die dann immer wieder draufklicken und die neueste Folge sich anhören, würde ich sagen.
Jan, Tatsache. Siehst du auch so? Ja.
Das ist jetzt die 9. Folge, also sprich die 1. Folge der 2. Staffel draußen, ne, irgendwie. Und die 1. Staffel, die ging eigentlich wie im Flug vorbei. Mhm. Da hat sich ganz schnell eine tolle Routine entwickelt. Und Obwohl ich am Anfang gar nicht so richtig wusste, was da am Ende tatsächlich auf mich zukommt, muss ich echt sagen, wir haben da wie so eine eigene Schublade geschaffen. Ne? So eine,
auf jeden Fall.
So eine, scheinbar auch ein sehr individuelles Hörerpublikum. Und ich bin total happy über die ganzen Feedbacks.
Ja. Und du hast es ja gerade vorhin, als wir geredet haben, noch erzählt, irgendwie, dass es dir doch gar nicht so selten irgendwie passiert, dass du gerade hier durch Schwäbisch Hall läufst.
Ständig.
Die haben so, ich habe deinen Podcast gehört und so. Und also, mir geht's auch so. Also immer mal wieder tatsächlich zum Teil auch fremde Leute.
Ist der Wahnsinn.
Nee, sehr, sehr schön. Also das macht Lust aufs Weitermachen auf jeden Fall.
Das kann ich mir vorstellen. Ich freue mich auch, wenn es das tut. Gibt's die doppelte Jan-Power eigentlich schon aus anderen Projekten oder ist das eure erste Zusammenarbeit?
Also so richtig aus Projekten nicht. Ich glaube, wenn man Radio Störfunk, den freien Radiosender hier in Schwäbisch Hall, als Projekt bezeichnen dürfte von allen, die da teilnehmen, gäbe es das. Aber wir hatten nie eine eigene gemeinsame Redaktion oder so. Mhm. Aber in einer kulturellen Kleinstadt wie dieser, da läuft man sich einfach früher oder später schnell mal über den Weg als Kulturschaffender oder Kulturinteressierter.
Ja, und dich konnte man, also man darf vielleicht einfach sagen, irgendwie wir kennen uns seit, also vor unserer Volljährigkeit auf jeden Fall mindestens.
Seit eh und je. Ja.
Seit eh und je. Und du warst natürlich sowieso jemand, dich hat man als Schlagzeuger gekannt, dann später immer häufiger hinter Mischpult dann bei Konzerten gesehen. Das heißt, also Jan ist eigentlich der Berühmte von uns beiden in
Also ist es jetzt ausgleichende Gerechtigkeit
hier. Ja, genau. Ja. Aber ansonsten, was Zusammenarbeit angeht, muss man halt einfach sagen, es hat sich halt einfach nie ergeben. Also ich meine, ich schreibe schon relativ lange über historische Themen, auch über historische Kriminalfälle. Aber um es ganz ehrlich zu sagen, also bevor die Idee kam, einen Podcast zu machen, brauchte ich halt in meinem Leben einfach keinen Tontechniker. Aber als ich einen brauchte, wusste ich genau sofort, wen ich fragen kann. Und ich erinnere mich da ehrlich gesagt auch gern dran zurück. Du erinnerst dich bestimmt auch das Kaffeechen, das wir da an dem Morgen, wo ich noch so ein bisschen nervös war und gedacht habe, so macht er mit oder macht er nicht mit? Er hat mitgemacht und hier sitzen wir jetzt.
Hier sitzt er jetzt, genau.
Ja, ganz genau.
Richtig, ja. Ja, aber ich glaube, also diese Plattform, um nochmal zurückzukommen, Radio Störfunk ist schon ein guter Verbindungsfaktor, weil deswegen sitzt ja auch.
Definitiv, ich wollte es gerade sagen, wenn man sich nicht zufällig in Schwäbisch Hall über den Weg läuft, dann irgendwie spätestens bei Radio Störfunk. Ich habe mein FSJ dort gemacht, du bist Tontechniker dort, dich hat man auch ab und an mal zumindest vorbeilaufen sehen.
Es das war lange vor deiner Zeit, als ich da nicht nur vorbei, sondern auch sehr häufig tatsächlich reingelaufen bin. Aber ich war früher mal im Vorstand tatsächlich.
Aber es scheint, als wäre Störfunk die Wurzel
allen Übels.
Ja, so ungefähr.
Genau, so wollte ich das sagen. Schön formuliert. Genau so wollte ich das sagen, ja.
So, es ist euer erstes richtiges gemeinsames Projekt. Das haben wir gerade festgehalten. Wie läuft's zwischen euch beiden? Hat's schon gekracht oder ist noch alles gut?
Also ich würde es mal so zusammenfassen, meine Frau ist mittlerweile neidisch, weil ich Jan immer so süße WhatsApp-Nachrichten aufnehme und das ist jetzt kein Spaß, also nein, neidisch ist sie nicht, aber sie hat es bemerkt, ja, dass wir eigentlich einen sehr liebevollen Umgang miteinander haben.
Also schon sehr harmonisch bei euch.
Da fiel kürzlich tatsächlich wie ein altes Ehepaar, ich kann mich an irgendeine Situation erinnern, ich kann es aber nicht wiedergeben gerade, aber ja, ich glaube so ähnlich funktioniert es auch, aber im positiven Sinne, oder? Also im negativen Sinne könnte man ja auch viele Ehebeispiele bringen, aber das ist wirklich eine Vorzeige-Ehe.
Ja, also ich finde, es ist, also man kann es natürlich auch einfach sagen, so wir haben einfach sehr schön und klar abgegrenzte Bereiche, wo jeder ein Fachmann auf seinem Gebiet ist und jeder, glaube ich, den anderen da hochschätzt und wertschätzt. Und abgesehen davon, ja, ist es einfach eine gute Mischung aus einem freundschaftlichen Verhältnis und einer guten professionellen Zusammenarbeit, würde ich einfach so sagen. Mhm. Ja.
Zusammengefasst ein Perfect Match. Das ist doch wunderschön.
Made in heaven.
Ja. Ihr bekommt ja immer mal wieder Fragen zum Podcast. Und vor allem für diese Bonusfolge habt ihr die Hörerinnen und Hörer auch noch mal so ein bisschen aktiv aufgefordert, Fragen zu schicken. Ich würde vorschlagen, wir arbeiten jetzt einfach ab, bisschen durch, schauen, was dabei so rauskam. For the beginning, einfach mal eine konkrete Frage, die sich direkt auf eine Folge bezieht. Und später machen wir dann ein bisschen allgemeiner zum Projekt weiter. Passt das für euch?
Das passt.
So, da gibt es nämlich mal die Frage von Julia zu Folge 1. Wer sich nicht mehr erinnert, Frau Schluchter taucht auf. In dieser Folge ging es um die Ermordung der Luise Schluchter. Und die Frage lautet, warum wurde der Täter damals nicht wegen Doppelmord angeklagt, obwohl das Opfer schwanger war?
Ja, an der Stelle gehen erstmal ganz kurz wirklich Grüße raus an Julia, die eine treue Hörerin auch von uns ist und auf Instagram vor allem auch sehr aktiv ist. Ja, liebe Grüße von uns beiden, denke ich. Und was deine Frage aber angeht, ist es tatsächlich so, Gott sei Dank ist es gleich die komplizierteste juristische Frage, die ganz am Anfang kommt, bei der mir wahrscheinlich dann nachher alle Juristen den Kopf runterreißen werden, denn ich bin's nicht, ich bin kein Jurist. Habe aber probiert, mich als gut als möglich zu informieren, um es ganz laienhaft auszudrücken. Ungeborenes Leben wird nicht durch den Mordparagrafen 211 geschützt. Das heißt also, dass ein ungeborenes Kind gar nicht zum Opfer eines Mordes werden kann. Das wäre die kurze Antwort und dann war es aber so, dass mich selber diese Frage noch immer so ein bisschen weiter beschäftigt hat, weil ich dachte, ja, aber irgendwie sollte dieses ungeborene Leben ja doch geschützt werden auch durch das Gesetz. Und dann kam der Zufall mir zu Hilfe, dass ich bei einer Freundin, hallo Liz, auch an dich liebe Grüße, zum Kaffee eingeladen war und zufällig kam neben mir ein Richter zu sitzen an der Kaffeetafel. Dann habe ich gedacht, dem kann ich doch mit der Frage mal lästig fallen und habe mich da noch etwas genauer informiert. Und was er mir erzählt hat, ist, dass unter Umständen in solchen Fällen, wenn eine schwangere Frau zum Opfer eines Tötungsdelikts wird, unter Umständen tatsächlich der Paragraph 218, das ist das, was wir als Abtreibungsparagraph kennen, dass der auch in Frage kommt. Jetzt kommt aber das Problem, wenn die Mutter mit dem ungeborenen Kind getötet wird, dann ist es in der Regel eine Tateinheit. Das bedeutet, ein Täter macht eine einzelne Handlung, verstößt dabei aber gegen zwei Strafgesetze gleichzeitig und bei Tateinheit, da droht nur die schwerere Strafe. Das heißt, derjenige wird dann eben nur wegen des Mordes und eben nicht wegen dem Verstoß gegen den Paragraph 218 bestraft. In unserem Fall war das übrigens alles gar nicht so wahnsinnig relevant, denn der ist ja zur Todesstrafe verurteilt worden und die kann man ja sinnigerweise nicht steigern. Insofern, genau. Ich hoffe, dass das so ganz grob eine Einordnung gibt.
Man lernt nie aus.
Ja.
Ich würde sagen, erste Folge, zweite Frage, nämlich genau zu der gab es noch eine. Du sagst ganz am Ende der Folge, dass der Täter Otto Schluchter, falls ihr euch noch entsinnen könnt, nach seiner Haftentlassung noch einmal geheiratet hat. Es gab in dieser Folge eine andere Frau, nämlich seine geliebte Frieda. War das die besagte zweite Hochzeit?
Nein, war es nicht. Die Frage kam übrigens relativ häufig. Also es hat viele interessiert, ob das zum Schluss dann noch eine Beziehung geworden ist. Nee, war es nicht. Also er hat einfach eine junge Frau, eine Handwerkertochter aus seinem Heimatort geheiratet, nachdem er aus dem Knast entlassen wurde.
Okay, machen wir weiter mit Folge 2, Last Minute. Zu der Folge hatte Katrin eine Frage, und zwar, wie viel denn in den 1860er Jahren 60 Taler wert waren?
Ja, danke schön für diese Frage. Die Sache mit der Geldumrechnung ist tatsächlich immer etwas komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht, weil Geld immer halt nur genau so viel wert ist, wie man sich dafür kaufen kann an Produkten. Und das Problem ist jetzt, verschiedene Produkte haben sich in ihrem Preis unterschiedlich entwickelt seit der Vergangenheit. Also, ich könnte jetzt diese 60 Taler einfach nehmen und nach den Preisen von 1866 in Eier umrechnen und dann kann ich gucken, wie viel Eier heute kosten und kann es dann wieder in Euro umrechnen. Und dann, klar, kriege ich ein Ergebnis, dann habe ich einen Betrag da stehen in Euro. Und das Problem ist jetzt aber, wenn ich genau das Gleiche mache und ich nehme jetzt nicht Eier, sondern ich nehme Brot oder ich nehme Bier oder whatsoever, ja, dann komme ich auf andere Beträge. Deswegen ist das Ganze nicht ganz so einfach. Um die Frage trotzdem halbwegs sinnvoll zu beantworten, ein einfacher Arbeiter in Sachsen musste für den Betrag von 60 Talern damals so etwa 4, 5, 6 Monate arbeiten. Das ist so in etwa der Gegenwert. Und ich nehme diese Frage aber auch tatsächlich mit ein bisschen als Hausaufgabe für die Zukunft. Ich werde in Zukunft einfach versuchen, wenn Geldwerte in unseren Folgen eine Rolle spielen, euch eine gewisse Idee einfach davon zu geben, was es in etwa wert gewesen sein könnte.
Ich glaube, das macht wirklich Sinn, weil mir fiel das jetzt schon 2, 3 Mal auf.
Warum sagst du denn nichts?
Weil ich kein Mikrofon hatte. Genau, also das sind für unsere heutigen Verhältnisse Kleinstsummen genannt, weswegen Leute sterben. Ne? Da fragt sich vielleicht wirklich der ein oder andere Hörer, was war denn das wert damals?
Ja,
ich glaube, genau. Da kommen wir einfach öfters drauf zurück, ja, oder bauen das vielleicht mit ein.
Genau, also ich habe mir das wirklich so hinter die Löffel schon geschrieben. Falls das jetzt übrigens in der nächsten, übernächsten Folge noch nicht passiert und ihr denkt so, um Gottes Willen, der Jan Wiechert, das ist ja unbelehrbar. Bitte macht euch keine Sorgen. Das liegt einfach daran, dass wir schon zwei Folgen im Voraus produziert haben. Aber sobald es dann möglich ist, würde ich genau diese Hausaufgabe einfach mitnehmen.
Ja. Also es besteht Hoffnung, dass es wird.
Ja.
Machen wir weiter chronologisch. Nach Folge 2 kommt Folge 3 und 4. Meines Wissens gab es dazu keine Fragen.
Doch. Es gab ein bisschen Kritik bei der 3. Tödliche Wohngemeinschaft war die Folge. Und ich werde mir ab jetzt bis zu meinem Lebensende merken, dass die Stadt Vechter heißt mit F vorn und nicht Wächter, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Und was ich auch gelernt habe, die Leute aus Vechter oder in Vechter, die nehmen dieses Thema relativ ernst, nachdem wie der Kommentar bei mir ankam.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so stehen. Bei dir, Jan, ist da noch irgendwelches Feedback eingetrudelt?
Naja, also die Folge 4, Requiem für ein Bügelbrett, also was übrigens auch meiner Lieblingsfolge an Humor entspricht. da gab es doch so ziemlich spannend gemischte Signale.
Also für mein Verständnis und das der Zuhörer da draußen, inwiefern?
Ja, also mit Requiem für ein Bügelbrett war es so, ich hatte da damals eine Umfrage auf Instagram gemacht, bei der ich gefragt habe, was unsere Follower von unblutigem True Crime halten. Also wenn mal kein Mord, kein Totschlag, keine Leiche drin vorkommt. Und da war es in der Gruppe relativ klar, ohne Leiche, ohne mich. Ja, also alle irgendwie gesagt, so um Gottes Willen, also macht bloß keine Banküberfälle. Und wir hatten dann tatsächlich so ein bisschen, oder ich zumindest hatte so ein bisschen mulmiges Bauchgefühl, als die Folge dann kam, weil die war ja schon vorbereitet und alles, ob das irgendwie klappt oder uns die Hörer jetzt in Scharen davonspringen. Und als sie dann aber draußen war, da kam, also ich glaube, so viel Lob haben wir bis dahin auch noch für keine andere Folge bekommen. Alle haben gesagt so, wow, Requiem für ein Bügelbrett, total witzig, total interessante Geschichte, die ihr ausgegraben habt. Und als wir dann wieder eine Umfrage gemacht haben, da war es dann auch die beliebteste Folge der ersten 4 Folgen. Also irgendwo war da so ein Ding. Und auf der anderen Seite ist es dann tatsächlich aber immer noch so, dass diese Folge in der Hörerstatistik so ein bisschen unser hässliches kleines Entchen geblieben ist.
Ja, das ist richtig, ja. Und doch finde ich die nicht nur humorvoll, sondern so spannend. Ich hätte niemals gedacht, dass es zu der Zeit schon so einen ausgeklügelten Versicherungsbetrug gab. Ne? Ja. Also für mich ist das hochmodern eigentlich, da können wir noch heute was von lernen.
Ja, Leute, ihr habt es gehört, solltet ihr das Bügelbrett noch nicht kennen, unbedingt nachholen, nachhören, macht das. Die, die es gehört haben, fanden es nämlich anscheinend gut. Ich finde, das sagt genug darüber aus. Eine Frage gibt's tatsächlich noch, da müssen wir aber einen kleinen Sprung machen und zwar weiter nach vorne zu Folge Nummer 8, der Untergang der Familie Beck. In der Folge sagst du, Jan, nämlich, dass die Familie nach und nach ausgelöscht wird. Der liebe Hannes meint dazu aber, es könnte ja noch Nachfahren der Familie geben, weil Johann Kaspar Beck doch eine uneheliche Tochter hatte.
Also ich glaube, die Familienverhältnisse der Familie Beck, die in der Folge vorkommen, die dröseln wir jetzt heute nicht nochmal auf, wenn es in Ordnung ist.
Das ist total in Ordnung. Gerne einfach nochmal reinhören, wer
es noch nicht gehört hat. Genau. Weil es ist etwas komplizierter tatsächlich, so kompliziert, dass ich sogar noch ein lustiges, buntes, kleines Diagramm und Schaubild gemacht habe. Das findet ihr bei uns auf der Patreon-Seite, da könnt ihr es nochmal anschauen. Aber zur Frage, Hannes, ja, das stimmt, es gibt diese Frau, die mutmaßlich, wir wissen es natürlich nicht, aber mutmaßlich eine uneheliche Tochter von Johann Kaspar Beck gewesen ist. Ich habe nochmal nachgeschaut in Vorbereitung auf heute. Die hat tatsächlich auch geheiratet und wie es aussieht, hat sie auch Kinder bekommen und vollkommen richtig, möglicherweise laufen da in Hessen dann eben doch noch Nachfahren dieser Familie herum.
Schon verrückt. Ich frage mich, ob die wissen, was damals passiert ist. Vielleicht besser, wenn nicht.
Ich frage mich, ob irgendjemand diese Nachfahren wissend diese Folge gehört hat und sich da irgendwie in Verbindung gebracht fühlt.
Besser nicht wahrscheinlich, ja, wirklich. Also es ist, glaube ich, wirklich, sind Familienverhältnisse, ja, die dann doch so schwierig, dramatisch, blutig sind, dass man damit vielleicht nicht unbedingt in Verbindung, aber naja.
Okay, damit wären wir schon durch mit den konkreten Folgenfragen. Deswegen würde ich sagen, wir machen weiter mit den allgemeinen Podcast-Fragen. Da gab es nämlich auch ein paar. Es ist das Stichwort Patreon gefallen. Ich gehe davon aus, dass ihr vielleicht noch ein kleines Dankeschön loswerden wollt. Ja, nein, vielleicht.
Unbedingt. Dankeschön mit Glockenklang im Hintergrund von der guten Michaelskirche. Ja, ein Dankeschön geht an alle Abonnenten, die uns da kostenpflichtig unterstützen. Stellvertretend nenne ich mal unsere, darf ich das so sagen, Top-Patreons, die den Richtertisch gebucht haben, nämlich die Steffi und die Bianca. Aber auch alle anderen, egal welches Abo ihr abgeschlossen habt, ihr unterstützt uns damit echt ungemein. Ihr macht einfach möglich, dass wir hier auch kostenintensiver diesen Podcast produzieren können, Sprecher einladen können und vielleicht auch irgendwann mal einen leckeren Kaffee auf eure Kosten trinken dürfen.
Ja, genau. Bisher ist es noch ein kleiner Kaffee, aber wir arbeiten dran.
Noch ein nicht leckerer.
Ne, lecker ist er immer. Aber ja, genau, also einfach vielleicht noch, man darf ja vielleicht einen kleinen Werbeblock zwischendrin machen, zu sagen, also alle, die bisher noch nicht dabei sind, wenn es euch einfach wichtig ist, wenn euch gefällt, was wir machen und euch wichtig ist, dass ihr alle 3 Wochen diesen True Crime von vorgestern auf die Ohren bekommt, denkt einfach mal drüber nach, ob euer Geldbeutel es hergibt. Wir freuen uns über alle Hörer, das ist klar, ob ihr zahlt oder nicht zahlt, aber vielleicht ist es dem einen oder anderen möglich und es wert, die Arbeit zu unterstützen, und dann schaut einfach bei Patreon bei uns vorbei.
Ja, das wäre wunderschön. Mhm.
Normalerweise wäre es jetzt mein Take zu sagen, Ende der Werbung. Die hätten wir damit nämlich jetzt auch abgehakt. Und damit würde ich sagen, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Die kommt tatsächlich aus Reutlingen. Und die Frage lautet, wie lang braucht ihr eine einzige Folge Böses Blut zu produzieren und aufzunehmen?
Oh, das ist so eine gute Frage.
Ja, aber es ist auch eine schwierige Frage tatsächlich. Also ich kriege die Frage seit Jahren immer wieder, wenn ich auf Lesungen bin und meine Bücher präsentiere, wie lang brauchst du denn, um ein Buch zu schreiben? Und ich finde sie da schon relativ schwierig zu beantworten. Ich würde mal so sagen, in der Vorbereitung ist es so, dass ich mittlerweile tatsächlich schon eine relativ große Sammlung an geeigneten Fällen mir zusammengeklaubt habe. Das heißt, ich muss jetzt nicht für jede Folge anfangen, loshotten und sagen, ich muss mir jetzt den perfekten Fall suchen, sondern da gibt es so eine Art Katalog, wo man schon sagen kann, da ist was, das passt. Es soll ja auch abwechslungsreich sein, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Regionen, verschiedene Themen, verschiedene Arten von Kriminalität abdecken, also Abwechslung einfach reinzubringen. Recherche und Schreiben ist dann sehr unterschiedlich. Ich habe tatsächlich schon Folgen in 2 Tagen geschrieben, wenn ich einfach auch die Zeit und die Muße dazu hatte, das zu machen und der Stoff das hergegeben hat. Aber ich habe auch schon 2 Wochen für einen Text gebraucht. Und naja, und wenn der Text dann fertig ist, dann kommst du dann mit ins Spiel, Jan.
Man darf übrigens schon auch mal erwähnen, dass du sämtliche Archive dafür abklapperst. Ne? Also da ist eine große Reisezeit inklusive.
Ja, also nicht nur Archive. Ich arbeite ja auch relativ viel doch mit Zeitungen und mit Literatur auch. Aber wenn eben es notwendig wird, dann geht man auch ans Archiv oder schreibt da eben an, lässt sich was zuschicken, um die Unterlagen einfach einzusehen. Ja,
genau. Stimmt. Ich wollte nur sagen, also Jan besucht auch tatsächlich zum Teil die Städte, in denen die Fälle spielen. Ne? Ja. Das darf man ruhig erwähnen. Ja, ja. Ja, die Nachbearbeitung, die kann doch durchaus mal so eine Nachtschicht beanspruchen, vor allem, wenn ich wieder spät dran bin zur Pre-Release. Aber alles in allem haben wir eine echt tolle Routine entwickelt, oder du, Jan, hast eine total tolle Routine entwickelt einfach. Ne? Also ich schneide immer weniger. Mhm. Wir pflegen immer mehr genug zwischendrin zu trinken, damit es nicht schmatzt oder klickt. Und da komme ich mittlerweile doch in 2-3 Stündchen ganz gut durch eigentlich mit einer Folge.
Ja, ja. Also ja, also da geht nochmal Zeit drauf, auf jeden Fall. Und dann, naja, es kommt eben noch so Drumrum-Zeug auch noch dazu. Also ich sage immer so, Social Media ist was, was Zeit einfach noch frisst. Wir machen ein bisschen Pressearbeit, wir machen einen Newsletter noch nebenher. Also das kommt halt alles noch so obendrauf, ganz genau. Also ich würde Ich würde sagen, was jetzt konkrete Stundenzahlen oder sowas angeht, das macht keinen Sinn, es zu beantworten. Da verweigern wir einfach die Aussage. Aber man kann wirklich sagen, es ist wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Ja.
Darf ich eigentlich eine Zwischenfrage stellen, die nicht gescriptet ist?
Na klar.
Ja.
Jan, du hast gerade gesagt, dass du viel mit Archiven und auch Zeitungen arbeitest. Mhm. Für mich persönlich im Zeitalter von KI eine wahnsinnig spannende Arbeitsweise. War da schon mal die Verlockung da, das irgendwie zu vereinfachen und zu sagen, du gehst wirklich nur übers Internet?
Naja, also wir machen Sachen, die wirklich nur übers Internet laufen, aber deswegen, weil eben viele Quellen mittlerweile online sind. Aber also die Verlockung jetzt zu sagen, ich frage die KI, ob sie mir die Folge scriptet, irgendwie, die Verlockung war tatsächlich noch nicht da. Die wird auch nicht kommen, nee.
Okay, ja, es ist wirklich Wahnsinn, was hinter diesem Projekt steckt. Ich durfte ja zum großen Glück schon mal einen kleinen Gast-Take sprechen. Mhm. Und alleine die Zeit, die da reingeflossen ist, Leute, es ist verrückt.
Wobei wir bei diesem Termin also mindestens die Hälfte der Zeit Kuchen gegessen haben.
Das stimmt.
Ja, das müsste man dann vielleicht abziehen, aber.
Trotz alledem darf man, glaube ich, nie unterschätzen, wie groß der Aufwand hinter so einem simplen, ich sage jetzt mal, Audioprojekt ist, weil man einfach nicht sieht, was hinter den Kulissen passiert. Aber dafür soll diese Folge ja gut sein, dass so ein paar Fragen geklärt werden können. Damit direkt auch weiter mit der nächsten. Habt ihr in Zukunft vor, noch mit anderen Podcasts zusammenzuarbeiten oder wollt ihr Böses Blut als geschlossenes System halten?
Geht die Frage an mich?
Ja.
Also ich würde sagen, im Hintergrund machen wir das bereits. Ne? Also wir hatten schon, oder vor allem du hattest schon auch anfangs einen recht regen Austausch mit so ein paar alten Podcasts und auch Patreon-Hasen, die da uns dankbarerweise Erfahrungswerte geliefert haben. Und ich fände es auch schön, wenn man das beibehält oder ein bisschen ausbaut vielleicht. Ja.
Und tatsächlich, also bisher ist es noch nicht so richtig hörbar geworden, glaube ich, diese Kooperation. Das wird sich aber auch relativ bald ändern in den nächsten Folgen. Wir haben zum Beispiel relativ bald schon mal den Jonas von Deutschland 3345 mit dabei, den wir euch übrigens ganz, ganz dicke empfehlen möchten mit seinem Projekt. Ja, und da ist es einfach so, weil es in der Folge um eine Frage geht, die was mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Und da hat Jonas halt einfach 1000-mal mehr Ahnung als wir alle drei zusammen. Und dann habe ich ihn eben gefragt und er wird uns da eben einen Kontext einordnen innerhalb der Folge. Was jetzt so diese ganz klassische Zusammenarbeit angeht, also Podcaster A besucht Podcaster B und man macht halt eine Folge zusammen. Ich wäre demgegenüber vollkommen aufgeschlossen. Es hat sich jetzt halt einfach in der Form noch nicht ergeben und es muss halt passen einfach. Das, denke ich, wäre so die Antwort. Ja.
Es gibt Böses Blut ja bald auch zu sehen und nicht nur zu hören, nämlich im Mai in Bottrop. Da bist du, Jan, nämlich mit dem Bösen Blut Live-Event am Start. Plant ihr das ein bisschen noch auszubauen oder ist das jetzt erstmal der erste Testrun und dann war's das?
Naja, bei Testruns ist es ja so, die macht man, um danach zu entscheiden, ob es das war. aber um vielleicht ganz kurz diese Bottrop-Sache kurz zu erzählen, das ist eigentlich auch eine relativ witzige Geschichte. Das ist genau so ein Ding, was so Kooperationen auch angeht. Das ist die liebe Bettina aus Bottrop. Und die hat uns im Grunde genommen schon angefragt, bevor die erste Folge von Böses Blut überhaupt online war, ob ich nicht Lust hätte, mal vorbeizukommen und was bei ihr zu machen. Was sehr naiv und optimistisch natürlich war. Und ich habe dann sofort zugesagt, ohne zu wissen, wie dieser Podcast sich entwickeln wird. Das war noch naiver und noch optimistischer vermutlich. Aber naja, hier stehen wir. Es hat alles geklappt. Ich bin am 9. Mai bei ihr in Bottrop, natürlich mit einem Fall aus Bottrop. Und was das Ausbauen angeht, würde ich sagen, absolut. Also ich hätte da total Lust drauf. Ich persönlich habe natürlich da auch schon Erfahrungen. Ich mache seit Jahren Lesungen, Vorträge zu historischen Themen, auch zu True Crime Themen. Aber das ist natürlich nochmal ein anderes Format zu sagen. Man macht es dann eben als Böses Blut, als Live-Podcast und nicht einfach als eine Buchlesung. Und ja, mal schauen. Also wenn irgendjemand eine tolle Idee hat, da gerne was bei sich machen möchte, weil er Veranstalter ist oder einen schönen Raum hat, fragt einfach mal an. Also Nein sagen können wir immer noch, aber grundsätzlich stehen wir dem sehr offen gegenüber.
Ja, wir haben da ja schon immer wieder zur Gelegenheit ein bisschen drüber sinniert, ne, wie man so ein Live-Event auch ausbauen könnte. Und es gibt tatsächlich jetzt im Oktober zum ersten runden Geburtstag dann einen Termin mit.
Zum ersten runden, die eins.
Also zum ersten tatsächlichen Geburtstag, weil ich ja vorhin von einem halben Geburtstag gesprochen habe, genau. Und genau, da glaube ich, dass wir da auch ein bisschen was bieten werden.
Als Heimspiel?
Als Heimspiel.
In Schwäbisch Hall. Genau. Und aber was das ist und wo und so, das verraten wir dann mal zu einem späteren Zeitpunkt, würde ich sagen. Ne?
Apropos verraten, für alle Interessierten, wo gibt's Infos dazu?
Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, die Infos, also jetzt für Oktober oder sowas, da guckt ihr einfach auf Instagram oder abonniert den Newsletter oder geht auf Patreon bei uns rein. Was das Bottrop-Thema angeht, da habe ich mit Bettina heute noch kurz gesprochen und wir machen es einfach so, ihr findet den Link zu ihrer Homepage in den Shownotes zu dieser Bonusfolge, da könnt ihr draufklicken und da findet ihr alle Modalitäten, wie ihr euch da anmelden könnt.
Ja.
Okay, für die allerletzte Frage hier habe ich eine besondere. Es ist, ich wollte gerade schon sagen, ein Doppelmord, aber es ist eine Doppelfrage. Also eine Frage pro Jan, passt ja wunderbar. Ich fange mit dir, Jan Wiechert, an. Wieso historischer True Crime? Was ist daran so interessant, vor allem für dich?
Alea, darüber könnte ich mehrere Stunden sprechen. Ich finde es eine sehr interessante Frage tatsächlich, über die man sehr viel sagen kann. Also ich denke, das ganz Grundsätzliche, was man sagen kann, Kriminalität sagt immer sehr viel über Gesellschaft und über das Miteinander von Menschen aus. Und man kann da ziemlich viel rauslesen, gar nicht nur über die blutigen Verbrechen, sondern einfach allgemein über das Miteinander. Bei mir ist es so, seitdem ich mich aktiv mit Geschichte auseinandersetze, interessiere ich mich eigentlich immer schon hauptsächlich für die Geschichte der kleinen Leute, in Anführungsstrichen, also den Bereich, man nennt Sozialgeschichte. Und da geht es eben sehr viel um Alltäglichkeiten, auch um Details, wie Menschen miteinander gelebt haben, wie sie gewirtschaftet haben, was sie so den ganzen Tag gemacht haben. Ja, und ich habe tatsächlich vor Jahren, als ich so ziemlich zum allerersten Mal richtig in einem Archiv war und gearbeitet habe, in Ludwigsburg eine Akte über einen Giftmörder aus dem 18. Jahrhundert in die Finger bekommen. Und ich konnte damals die Schrift noch ganz, ganz schlecht lesen, habe mich da wirklich durchkämpfen müssen mit Hilfe noch von einer Kollegin. Habe es aber dann irgendwie geschafft und habe diese Verhörprotokolle einfach gelesen. Und dabei merkst du dann halt, dass du damit halt sehr, sehr nah an Leute rankommst, weil die erzählen ja natürlich nicht nur, ja, ich habe dem jetzt halt Gift irgendwie in die Suppe geschüttet, ja, sondern die erzählen ja natürlich auch, was sie vorher am Tag gemacht haben oder wie sie irgendwas gemacht haben oder was sie für Zeug im Haus rumstehen haben und all diese Kleinigkeiten kommen in diesen Verhörprotokollen mit zur Geltung. Also um ein Beispiel noch zu nennen, in der Akt ist es wirklich so, dieser Giftmörder erzählt von einem ganz schrecklichen Albtraum, den er gehabt hat. Und dann liest du halt sozusagen einen Albtraum, den jemand vor 250 Jahren geträumt hat oder zumindest behauptet, ihn geträumt zu haben. Also ganz spannende Sache. Ja, was ich damit sagen will, ist, also klar, Krimi ist spannend, True Crime ist vielleicht noch spannender, aber für mich ist es immer auch ein Stück weit ein Mittel, um näher an Alltagsgeschichte, Lebenswirklichkeiten, Biografien, finde ich auch sehr interessant, ganz normaler Menschen ranzukommen. Das ist so ja ein Hauptaspekt. Und ja, dazu kommt dann halt noch die zweite spannende Frage, wie versucht die menschliche Gesellschaft sowas wie Gerechtigkeit herzustellen? Und das hat man eben vor 200 Jahren anders gemacht als vor 100 Jahren. Und wir machen es heute anders als vor 100 Jahren und in 100 Jahren wird man es wieder anders machen. Und diese Entwicklungslinien finde ich schon sehr, sehr interessant. Genau.
Ja. Das heißt, wenn man all diese Aspekte zusammen mischt, zusammen mixt, kommt nicht Bloody Mary, sondern böses Blut bei raus.
Ja, hoffentlich. Genau. Ja.
Also ich finde schon, zumindest hört sich so an. Es besteht aus wahnsinnig vielen Facetten. Und damit geht's weiter. Frage an dich, Jan Schellenberger. Es ist fast die gleiche. Du bist ja eher hier für die Tontechnik verantwortlich und damit auch diesbezüglich mit dem Projekt verbunden. Wie siehst du das Ganze historischer True Crime?
Ja, ich muss mich ja schon erstmal outen. Ich war weder ein regelmäßiger Podcast-Hörer noch wahnsinnig geschichtlich in historischer Form irgendwie interessiert, also geschichtlich interessiert und kulturell interessiert, aber eben mehr aufgrund meiner Vergangenheit in Bezug auf Musik. Und obwohl ich diesen Podcast produziere oder eben auch die Schnitte mache und so weiter, habe ich ja so ein bisschen das Privileg, ich darf ja auch während den Aufnahmen oder auch nachher bei der Produktion auch so ein bisschen als Konsument daneben sitzen. Ne? Und ich habe es ja vorhin zu Anfang schon gesagt, da hat sich so eine ganz individuelle Schublade aufgetan, meiner Meinung nach. Und ich würde das heute hören und verschlingen als Konsument, weil du sagst vorhin, diese Nebengeschichten und irgendwie dieser Albtraum, das ist ja genau, was hier immer stattfindet. Du bekommst tatsächlich so wie so kleine Filmbilder. Ja. Also ich bekomme die auf jeden Fall. Und es taugt mir ungemein echt gut.
Alea, wie ist es denn mit dir?
Ich kann dem nur zustimmen. Ich gestehe ganz ehrlich, wenn ich jetzt in meiner Podcast-App rumswipen würde, ich weiß nicht, ob ich draufgeklickt hätte, aber ich genieße es wahnsinnig, quasi dazu gedrängt worden zu sein, es zu tun, weil ich immer wieder Dinge lerne und es auch echt cool finde, sich mal mit der Vergangenheit zu beschäftigen und nicht dem, was dauerhaft um uns rum irgendwie kursiert in allen möglichen Medienformen, weil es wirklich so ist, es gibt Themen, die sind wirklich platt getreten. Und es gibt Nischen wie Böses Blut, die wirklich noch so auf Erkundungstour durch Bereiche gehen, die noch nicht wirklich beleuchtet wurden.
Mhm. Genau, das denke ich auch. Es ist eine sehr detaillierte Nische.
Ne? Definitiv.
So, es ist weit weg von der oberflächlichen Entertainment-Branche oder so.
Ja, ich denke, das ist auch was wir uns, glaube ich, auch vorgenommen haben. Ich glaube, da waren wir uns auch relativ schnell relativ einig, wie wir uns vorstellen, wie man auch diesen Podcast macht. Also wir hatten mal irgendwie, wir kriegen ja, muss ich ehrlich sagen, also wir kriegen relativ wenig, sag ich mal, harsche Kritik oder eigentlich gar keine harsche Kritik für das, was wir machen, aber es kam mal so dieses, ja, ihr könntet mehr machen mit mehr so Spielszenen und ihr könntet mehr Musik reinmachen, um Spannungsbögen zu unterstreichen. Und wir waren uns da relativ schnell einig, wir möchten das eigentlich gar nicht. Ja, also wir können da, glaube ich, ganz gut mit leben, einfach die Sprache als Mittel zu verwenden. Und dann ist es ja auch total okay, wenn jemand sagt, er möchte genau das haben. Da gibt es genug Produkte, die das anbieten. Dann bitte, dann ist es eben für dich das bessere Produkt letztendlich. Aber für uns, denke ich, ist diese Art auch, wie man Dinge darstellt, ist für uns eine gute Art, oder?
Ja, würde ich voll unterstreichen, ja.
Außerdem hast du keinen Bock, irgendwie noch Musikbögen irgendwie drüber zu schneiden.
Doch, hätte ich schon.
Ja. Du hast gerade gesagt, dass ihr von Anfang an eigentlich schon so eine ziemlich klare Vorstellung hattet, in welche Richtung Böses Blut laufen soll. Mhm. Gibt's trotzdem irgendwas, was du gerne vor einem halben Jahr gewusst hättest? Oder auch du, Jan?
Kalkhaltiges Wasser.
Ja, ja. Ja. Das war ein Insider, den wir jetzt nicht weiter aufdröseln. Nein, also ich denke, es gibt immer solche manchen Sachen, die wir natürlich lernen innerhalb dieses Prozesses. Also ich will dir jetzt keinen Honig ums Maul schmieren, aber seitdem du jetzt irgendwie Ankündigungstexte und nachher die Vorschau machst, also das habe ich jetzt schon relativ häufig gehört, dass Leute sagen so, boah, das ist total cool irgendwie, dass ihr da noch eine frische Stimme am Anfang irgendwie rein macht, weil nachher hört man ja sowieso wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde nur dich labern, ja. Aber das wäre sowas, ja, das war halt einfach am Anfang nicht auf dem Schirm, dann kam irgendwann mal die Idee, wir sind sehr dankbar irgendwie, dass du dich da halt bereit erklärst, auch da mitzuarbeiten in der Form. Und so entwickeln sich Dinge weiter, aber ich glaube, was wir jetzt halt nicht machen werden, ist, wir werden das jetzt nicht revolutionieren, ja, wir werden nicht morgen sagen, so, wir machen jetzt was vollkommen anderes, ja, weil wir denken, ja, offensichtlich die uns hören und die dann auch die nächste und nächste und übernächste Folge wiederhören, denen scheint ja irgendwas dran zu gefallen. Ja.
Danke für das Feedback, auch von den Leuten, von denen es kam. Aber es klingt ja danach, als wärt ihr wirklich rundum zufrieden mit dem, was Böses Blut geworden ist und auch schon war.
Ich bin, um ehrlich zu sein, eher ziemlich überrascht und begeistert, auch wie die Zahlen sich entwickelt haben und so. Ja,
ja und auch wie die zusammenarbeiten. Es ist einfach, ich finde auch ganz oft manche auch so Begegnungen oder sowas. Ja, also wir arbeiten ja zum Beispiel relativ häufig eben mit Sprechern wie mit dir, Alea, dann auch zusammen. Und wir hatten da, glaube ich, zum einen sehr interessante Gespräche, da auch noch am Rande immer mal wieder irgendwo, wo man auch noch mal über die Fälle oder sowas redet, aber auch einfach nette, lustige Nachmittage. Ja, das darf man, glaube ich, da auch nicht so ganz unterschlagen, dass es auch Spaß macht einfach.
Absolut, ja.
Das ist doch ein wirklich schönes Gesamtbild und auch ein wirklich schönes Ende, weil von meiner Seite wären wir durch mit Aleas Fragenhagel. Oder gibt's noch irgendwas?
Ja, wir können jetzt halt wieder den üblichen Sermon irgendwie runterlaufen lassen. Folgt uns auf Instagram, macht bitte gute Bewertungen oder zumindest faire Bewertungen, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast hört. Über Patreon haben wir schon gesprochen. Newsletter könnte man noch abonnieren. All das würde uns natürlich weiterhelfen, würde uns auch freuen. Und ja, doch, das war's dann, glaube ich, so.
Genau, hört die nächste Folge.
Hört die nächste Folge.
Die wann kommt?
Die erscheint schon recht bald, und zwar schon am 23.04.
Am 23. April, so ist es, das nächste Woche schon.
Gibt's einen kleinen Teaser, um was wird es gehen?
Du müsstest es wissen, du hast ihn eingesprochen.
Das war einer unter vielen.
Das wäre der Moment, wo wir jetzt noch deinen Teaser einspielen würden. Ja,
nee, die nächste Folge dreht sich um einen Gärtner aus Sachsen, der zum einen so ein richtiger Intensivtäter, würde man modern sagen, war. Und zum Schluss ist er sogar zum Serienmörder geworden.
Ich erinnere mich an diesen Teaser. Ja. Wahnsinnig spannend. Hört rein, liebe Leute.
Ich erinnere mich sehr, sehr genau an diese Folge, weil ich aktuell noch dran arbeite.
Also ich würde sagen, es gibt dreimal ja, dass ihr das da draußen auf jeden Fall hören sollt. Und damit würde ich sagen, macht's gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ich dieses Gespräch moderieren durfte.
Danke an dich.
Wir haben zu danken.
Es war mir eine große Freude.
Ja, auch von mir danke an euch beide für das nette Gespräch, aber natürlich euch da draußen auch, die ihr uns zugehört habt, und hoffentlich bis bald.
Hoffentlich bis bald. Adios.
Ciao. Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wiechert und Jan Schellenberger Media GbR.